Dritter Teil: Fügungen. Eine Lichtbahn der tiefstehenden Sonne fiel schräg durch das Fenster und traf wie ein Scheinwerferspot exakt auf den Helm. Das Weißmetall der Helmglocke, das Messingband und die Goldrosetten glänzten und funkelten, während der Tisch, auf dem der Helm lag, ebenso wie der Aktenschrank dahinter, bloß düster rotbraun schimmerten und so den Hintergrund und den Rahmen abgaben, aus dem der Helm hervorleuchtete. Ein Bild wie inszeniert. Der Mann mit dem goldenen Helm hatte diesen soeben abgelegt und war gegangen. So sah das aus. Und in gewisser Weise ist es auch so gewesen. Allerdings hatten die zwei Menschen, die sich in diesem Zimmer befanden, keine Augen dafür. Im Gegenteil, sie vermieden den Blick auf dieses Kunstwerk, so muss man es nennen, als wäre es etwas Obszönes, zumindest etwas Peinliches. Und jetzt wurde der Lichtstrahl unterbrochen, der Helm hörte mit einem Schlag zu leuchten auf, verschwand grau in der Dämmerung, denn Mercedes war in die Lichtbahn getreten, öffnete das Fenster, lehnte sich hinaus, und Ismailani hatte kurz den Gedanken, dass sie sich jetzt hinunterstürzen werde. Er hatte solche Fantasien, dass Frauen, die ihr Leben völlig in den Dienst eines Mannes stellten, so wie es Mercedes für den ZK tat, eines Tages ernst machten und den Verzicht auf ein eigenes Leben buchstäblich verwirklichten. Dann sprangen sie aus dem Fenster, schnitten sich die Pulsadern auf oder holten sich Giftpflanzen oder giftige Pilze aus dem Wald, die zu kennen und so oder so zu verwenden seit Generationen Frauenwissen in diesem Land war. Warum? Diese Frage stellte er sich nicht mehr, weil er nie eine Antwort darauf gefunden hatte. Er verstand diese Frauen nicht, sie machten es, wie seine Mutter. Ihr Lebensprojekt, die Karriere und die Bedeutung ihres Mannes, seines Vaters, war in Frage gestellt, die Welt, in der sie lebte, war in Frage gestellt und was dachte sie noch, als sie den Giftsud getrunken hatte und darauf wartete, dass ihr Herz zu schlagen aufhörte? 4 Jahre alt ist Ismailani damals gewesen. Er sah den Rücken von Mercedes, sah, wie sie sich hinausbeugte. Er stellte sich neben sie ans Fenster, zog sie sanft etwas zurück. »Wenn du die Augen zumachst«, sagte er, »klingt es wie ein verrücktes Herz. Findest du nicht? Hörst du?« Mercedes verstand sofort, was er meinte, das Pochen, das vom Hof heraufklang. Ganz schnell, wie rasend, dann plötzlich langsam, ganz langsam, als wollte es gleich aussetzen, dann war das Schlagen wieder kraftvoll in perfektem Rhythmus zu hören, plötzlich ein dumpfer Schlag, eine kurze Pause und sofort wieder wilde, schnelle Schläge. Der ZK hatte, bald nachdem er Regierungschef geworden war, im Hof hinter der Staatskanzlei einen eigenen Basketballplatz anlegen lassen. Da spielte er jetzt, alleine, peppelte den Ball, der rhythmisch auf das Spielfeld schlug, er dribbelte über den Platz, überspielte unsichtbare Gegner, er tanzte mit dem Ball, warf Körbe, lief dem davonhüpfenden Ball nach, machte ihn wieder schnell, machte Körpertäuschungen vor imaginären Gegenspielern, der Ball sprang zwischen seinen Beinen, hinter seinen Rücken, plötzlich wieder seitlich nach vorn, lief über seinen Arm hinauf zur Schulter, die er kurz zuckte, und der Ball sprang auf seinen Kopf, blieb dort liegen. Nun war kein Schlagen zu hören, und der Ball begann geradezu zärtlich auf seiner Stirn zu hüpfen. »Er denkt nach«, sagte Mercedes. Sie sagte es gleichermaßen bewundernd wie besorgt. Weder Bewunderung noch Besorgtheit konnte Ismail mittlerweile ganz nachvollziehen. Ja, sie hatten ein Problem, aber er sah es nicht so dramatisch. Und dass der Chef es so dramatisierte, war für Ismail nur eine weitere Bestätigung dafür, dass er ihn schlicht überschätzt hatte. Er hatte ihn einst bewundert und geliebt, geradezu fanatisch, wie Mercedes. Alle Hoffnungen in ihn gesetzt, sich ihm in der Arbeit ganz unterworfen. Das war die Zeit, als er auch den kleinen Vater Vasa entdeckt und in die Familie eingeführt hatte. Sie hatten sich als Familie verstanden. Im Zentrum der Chef, dem alle Bewunderung galt und für den die Bewunderung aller organisiert werden musste. Und wie überzeugt sie waren, dass dies gelingen werde. Ja, musste. Der Chef war anders. Und die neue Zeit verlangte genau danach. Menschen, die anders waren und für das andere einstanden, es versprachen, es repräsentierten. Politik? Kein Mensch wusste damals genau, was das ist, aber es schien alles möglich. In einer Diktatur ist Politik nur Gewalt, Willkür und Wahn. Ismaels Vater ist ein Opfer des Irrglaubens gewesen, dass es dann doch um Politik ginge, um rationales Handeln im Interesse der Staatsbürger, um Kompromisse zwischen verschiedenen Interessen, in Summe um die Verbesserung der Lebensbedingungen von möglichst vielen. Und dass Politik auch und vor allem bedeutet, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Er hatte geglaubt, er könne in seiner Position einige kleine Reformen und Öffnungsschritte anstoßen, die Zeichen der Zeit. Er wurde das letzte prominente Opfer des alten Regimes und seine Frau, Ismaels Mutter, opferte sich gleich mit, ließ einen 4-jährigen Sohn zurück.